Ja, zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an unser Moderatorenteam, welches sich viel Gedanken gemacht hat um die Worte, die wohl gefunden werden können, sogar andere Arten der Verständigung außer Worten, also dieses. Schön, dass ihr die Leute darauf eingestimmt habt. Und es ist nun meine Aufgabe, euch ein Stück mit hineinzunehmen in ein Thema, welches mich in der letzten Zeit sehr intensiv beschäftigt hat und welches so groß ist, dass ich heute nur anreißen kann und versuchen kann, dass meine Worte bei euch ein kleines bisschen Verständnis bewirken von dem, was in meinen Gedanken ist. Und das mit der Bitte verbunden, nicht alle Worte auf die Goldwaage zu legen, weil auch die Worte sind so unvollkommen, die man findet, für das, was man eigentlich sagen möchte. Besonders freuen würde ich mich, wenn vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst, aber auch noch später darüber ihr im Gespräch bleiben könntet und wir einander austauschen können. Ich beginne mit dem Bibeltext in Markus 16, 15 bis 20. Obwohl dieser Text etwas umstritten ist, weil er in einigen wichtigen Handschriften fehlt, denke ich, dass er trotzdem für uns wichtig genug ist, ihn zu hören. Und zwar begegnet Jesus hier als Auferstandener seinen Jüngern und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Es ist erstaunlich, was Jesus hier seinen Jüngern zutraut. Und das dürfen all diejenigen, die Jesus nachfolgen, für sich in Anspruch nehmen, dass hier in Jesus Christus eine gewaltige Macht herrscht, die ja aus heutiger Sicht schon über den Globus gegangen ist. Und auch wenn es heute so aussieht, als wenn die Glaubenden schwach werden und hinterwäldlerisch sind und auf den absteigenden Ast und sowieso mal etwas völlig anderes kommen müsste, bin ich selbst davon überzeugt, dass die Kraft von Jesus Christus noch lange nicht am Ende ist, sondern gerade hier im Osten Deutschlands nur erstmal eine Erholungspause braucht, um sich wieder neu zu sammeln. Und sie wird sich sammeln. Der eine Satz, der hier drin geredet ist, der wird uns heute besonders beschäftigen. Sie werden in neuen Sprachen reden. Im Hebräischen steht hier Glosse. Glosse, das ist die Zunge. Und die Zunge hat die Fähigkeit, eine Sprache zu formen. Menschen ohne Zunge können das nicht. Um wirklich am Anfang anzufangen, lese ich euch aus den ersten Versen der Bibel. Und Gott schuf die ganze Welt und an einem besonderen Tag er hatte sich seine Arbeit portioniert auf 6 Tage und einen Tag am 4. Tag sprach Gott, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und das geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter. Das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Und die Sterne. Gott sprach und es ward. Hier merken wir, welche Kraft Worte haben können. Er sprach und es ward. Unglaublich, oder? Unglaublich. Worte haben Macht in dem Einflussgebiet, in dem ihr euch selbst befindet. Nicht darüber hinaus. Lieber Erwin, wenn ich dich jetzt mal ins Bild hole, du als Lehrmeister, du sagst deinen Jungs was und in der Regel tun sie es. Oder wenn nicht, dann konntest du auch noch andere Worte finden und dann taten sie es. Es war dein Einflussgebiet. Aber das Einflussgebiet geht noch weiter. Du hattest Kollegen und du sprachst mit ihnen. Der Einfluss war nicht derselbe wie zu den Auszubildenden, aber er war auch ein Einfluss. Und auch hier hat man festgestellt, es konnte etwas Neues werden, wenn man miteinander sprach. Und so überlegt euch, welchen Einfluss ihr habt, in welchem Gebiet, und dann schaut, was ihr mit euren Worten tun könnt. Gott hatte Einfluss auf alles und deswegen konnte er mit seinen Worten alles formen. Und im 1. Mose steht noch mehr. Gleich zu Anfang. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Tag, Nacht. Gott war der Erste, der diese Worte geformt hat. Sicherlich durch die vielen Übersetzungen und Übertragungen und Vorstellungen der Menschen zu uns noch nur sehr bruchstückhaft gelangt, aber ihr erahnt, warum Worte so etwas Geheimnisvolles sind. Gott selbst hat am Anfang das, was er geschaffen hat, mit Namen benannt. Und er übertrug diese Aufgabe dann dem Adam. Im 1. Mose 2, Vers 19 bis 20 lesen wir: Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr denkt jetzt mal, ihr seid der erste Mensch, und ihr sitzt auf einem Stuhl und jetzt marschieren alle Tiere vor euch her und wollen ihren Namen von euch haben. Und ihr kennt noch keinen Namen. Was dann? Was macht ihr? Gott, das kann ich nicht. Da sagt Gott zu dir, stopp. Ich schuf dich zu meinem Ebenbild. Und du hast die Fähigkeiten von mir übernommen. Du darfst Namen erschaffen. Der Mensch gab sich geschlagen, die Tiere zogen vorbei. Und nun überlegt euch, was geht in euch vor, wenn ihr einen Namen finden sollt für so ein Tier. Da kommt so ein kleines, pelziges Tier vorbei mit platten Schwanz. Guckt euch an, große Augen. Guckt es an. Und das sieht so kalt aus. Du heißt Biber. Und da fliegt eine Eule vorbei. Und du machst nach. Und auf einmal kommt so ein Hase so ganz schnell so. Hase, 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 Hase. So mit Hast so. Du denkst, ja, ja, Hase. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Wisst ihr warum? Weil in uns alle Worte schon ganz fest und starr geprägt sind. Aber es ist doch ein interessanter Prozess, oder? Namen neu zu finden. Oh, das muss Spaß machen. Und jeder von euch hat das schon mal gemacht, ich weiß das. Nämlich im Kleinkindalter. Als ihr so ganz klein wart. Ja, liebe Magda, auch du warst mal ganz klein. Das ist nur schon etwas länger her. Und wenn wir heute Kleinkinder sehen und beobachten, dann staunen wir, mit welcher Geschwindigkeit sie die Welt erobern und die Begriffe formen und aufnehmen und probieren und spielen und testen und lernen. Und das geschieht ganz vielfältig. Zuerst hören sie den Klang. Ba, 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 ba. Und der Papa fühlt sich gleich angesprochen. Klar, der ist vielleicht gar nicht gemeint, aber er fühlt sich angesprochen und sagt, ja, mein Kind, hier bin ich. Nam, 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 nam. So geht es doch los, ja? Es liegt in ihm drin, im Kind. Es kann gar nicht anders. Es muss sprechen. Es gehört zum Leben. Sprache, Artikulation gehört zum Leben. Es ist ein Bedürfnis. Und das Kind fragt nicht, welche Bedeutung das Wort hat, sondern es probiert aus. Es testet. Und wenn es irgendein Wort dann von der Kinderkrippe oder vom Kindergarten mitbringt, wo es denkt, dieses Wort hat besonders viel Macht, dann probiert es es zu Hause penetrant aus, bis der Vater in Weißglut gerät und sagt, dieses Wort ist tabu. Das ist böse. Und so lernt das Kind durch Nachahmung, durch Emotion und durch Klang die Sprache. Und dabei ist die Sprache gar nicht so fest, wie wir meinen. Sie ist im Fluss. Das sieht man zum Beispiel daran, besonders bei Zwillingen, ist es häufiger vorgekommen, dass Zwillinge eine eigene Sprache entwickeln, die nur sie verstehen. Auch das steckt im Menschen drin. Der gute Herr Rousseau, der über Erziehung eines Kindes ein dickes Buch geschrieben hat, sprach von drei Arten von Sprache. Die erste Art ist der Text, das Sprechende, das Vorlesende, bla 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 bla. Die zweite Art ist das Singende, bla 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 bla. Und die dritte Art ist das Pathetische. Das dieses Gefühl. Das darfst du nicht. Oh, wie schön. Und alle diese drei Arten formen die Sprache. Es ist interessant zu beobachten, dass Menschen über dieses Pathetische mehr oder weniger erhaben sind. Es gibt Menschen, die sprechen mit einer Inbrunst und Begeisterung, da kann man sich nicht entziehen. Das wirkt. Da ist Kraft in der Sprache. Egal, was die für Worte finden. Und dann gibt es Menschen, die singen. Es gibt tatsächlich Menschen, die singen und haben sich diesen Gesang selbst ausgedacht. Auch dieses Schaffen von Melodien liegt im Menschen. Jeder von euch kann sicherlich eine Melodie erfinden. Ob sie denn schön ist und anderen gefällt, sei dahingestellt. Aber ihr könnt es. Könnt ihr auch eine Sprache erfinden? Menschen haben das schon oft versucht. Da gibt es zum Beispiel diese Kunstsprachen. Eine, da kann ich mich erinnern, die hat uns eine Musiklehrerin mal versucht beizubringen, das ist die Sprache Sol, Re, Sol. Schon mal gehört? Nee? Sol, Re, Mi, Sa, Sol. So, ungefähr so, ja, gibt es immer einen Begriff, ein Zeichen dafür und für jeden Ton der Oktave eine Silbe. Und eine ganze Sprache ist aus diesen Silben zusammengebaut. Und wenn man eine Melodie singt, könnte man sogar die Sprache verstehen. Allerdings hat es nicht lange gehalten. Es ist vergessen worden, bis es eines Tages der Steven Spielberg in seinem Film E.T. wieder rausgegraben hat. Und dort kommuniziert der E.T., nämlich dieses außerterrestrische Wesen, in dieser Sprache mit seinen da fern der Galaxie lebenden Bewohnern. Eine andere Sprache, die schon einen großen Siegeszug durch die Welt gemacht hat und dann aber zusammenbrach in sich, war die Sprache Volapük. Sagt dir jemand was? Volapük klingt schon gut, ne, vom Namen her. Gibt es nicht mehr. Eine neue Sprache wurde geschaffen, Esperanto. Und auch die hätte es fast geschafft, wären nicht die gigantischen Entwicklungen der Computerwelt in Amerika gewesen. Und demzufolge ist die heutige Weltsprache amerikanisches Englisch. Genau. So einfach kann es gehen. In der letzten Zeit lief ein Film, Herr der Ringe. Und das ist eine Darstellung von einem Buch oder von einer Trilogie, in der sich der Dr. Tolkien aus England Gedanken gemacht hat über die Geschichte von Mittelerde oder von Europa. Und er hat eine neue Sprache gefunden, die auch heute begeisterte Anhänger hat. Das ist die sogenannte elbische Sprache oder Sindarin, falls ihr mal davon was hört. Also da gibt es viele Bemühungen, Sprachen zu schaffen. Und das muss ich euch verraten, ich spreche auch eine Fremdsprache. Ich spreche sie nicht so oft, ich schreibe sie mehr. Und die Sprache ist enorm mächtig. Die Sprache heißt Visual Basic for Applications. Das ist eine Programmiersprache. Eine Programmiersprache. Und ihr glaubt gar nicht, wie mächtig diese Sprache ist. In dieser Sprache, und das ist ja eine meiner Hauptaufgaben auf Arbeit, darüber freue ich mich sehr, darf ich neue Welten erschaffen. Und das ist mühevoll. Aber es funktioniert. Und ich gebe Befehle ein in dieser Sprache. Und wenn ich diese Befehle ganz genau eingegeben habe, so wie sie sein müssen, und vorher mir eine innere Ordnung zusammengedacht habe, dann entsteht diese Welt. Und keiner versteht mich. Es ist etwas schlimm, aber es ist auch nicht so tragisch. Und es gibt sogar in dieser Sprache einen ganz gefährlichen Befehl. Und dieser Befehl könnte töten. Er könnte Gerichte lahmlegen. Der Befehl heißt, du kennst ihn, kill. Kill, double pound, nee, C double pound slash star pound star. Und der Server ist leer. Und keiner kann mehr arbeiten. Und ich habe hohen Respekt vor diesem Befehl. Manchmal brauche ich ihn, um zu zerstören, um Neues aufzubauen. Aber wehe, er ist falsch geschrieben. Das geht bis zur Kündigung. Soll es gegeben haben. Ihr merkt schon, Sprache ist so vielfältig, dass wir sie gar nicht so richtig eingrenzen können. Was hat das denn mit dem zu tun, was Jesus gesagt hat seinen Jüngern? Darauf komme ich im zweiten Teil und möchte euch aber noch ein kleines Stück zu Gehör geben, so als quasi Denkpause, von einem Komponisten namens Dr. Carl Jenkins, der in einem Album Gedanken des Heiligen, heißt es, Melodien geschrieben hat und eine Sprache erfunden hat, die keine Sprache ist. Er hat Silben klingen lassen und ganz bewusst betont, diese Silben haben keine Bedeutung, außer dass sie klingen. Horcht euch diese Musik einmal an.
Thank you.
In Markus 16 sagt Jesus, dass seine Jünger eine neue Sprache sprechen werden. Und wir erahnen schon nach der Größe, die wir jetzt gesehen haben, wie viele Möglichkeiten es gibt, neu zu sprechen, Worte neu zu formen. Unter Christen ist das Wort beläufig die Sprache Kanaans. Das heißt, wenn Christen sich unterhalten, dann versteht der Außenstehende nur Bahnhof. Weil da sind so viele Fremdworte drin und so viele Bedeutungen, die man nicht wirklich ahnen kann. Oh, was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit diesem Wort gemeint ist. Vielleicht zählt es mit dazu. Und im Neuen Testament lesen wir, wie Menschen in Situationen, in denen sie so von Gott erfüllt sind und begeistert sind, auf einmal eine neue Sprache sprechen. Hier gibt es zum einen die Pfingststelle, in der die Menschen auf einmal, die dazukommen, diese Leute in ihrer eigenen Sprache sprechen hören. Also quasi, dass die Christen eine Fremdsprache sprechen. Griechisch nennt man das Xenoglossie. Xeno ist der Fremdling und Glosse ist die Sprache. Eine Fremdsprache. Aber dann auch immer wieder einfach nur die Glossolalie, nämlich das sogenannte Zungenreden bzw. Sprechen. Und in der Apostelgeschichte erleben wir dieses als ein Zeichen, wo Christen dazukommen und hören, was ist denn da los? Die sind ja ganz aus dem Häuschen. Die sind bestimmt voll des Heiligen Geistes. Wollen wir ihnen da die Taufe verweigern? Und so wird dieses Sprechen, dieses neue Sprechen, als ein Zeichen im Neuen Testament. Und dazu muss ich sagen, ist gerade diese Gabe oder diese Fähigkeit oder dieses Spinnen, wie man es auch nennen will, ist in unserer Zeit so umstritten. Ich möchte ein Plädoyer halten für die Verständigung. Und zwar, es werden einige hier wissen, dass in der Geschichte unserer Gemeinde, und die habe ich ziemlich genau in letzter Zeit studiert, es zweimal gerade wegen dieser Gabe ernsthafte Zerwürfnisse gab. Das war 1952 und 1968 oder 69. Und ich habe überlegt, woran lag das? Was ist da passiert? Warum konnte man nicht sich verstehen? Und das ließ mir keine Ruhe. Warum führt das Sprechen zur Trennung? Und da können wir auch ganz ohne weiteres einmal daran denken, wie es bei dem Turmbau zu Babel war. Hier erschuf Gott auch neue Sprachen, und zwar solche, die die Menschen trennen. Sie konnten sich nicht mehr verstehen. Und ich glaube, das Kennzeichen der Sprache, die Jesus ankündigt, ist ein Zeichen, dass sich Menschen besser verstehen und nicht trennen. Vielleicht sollten wir da noch ein bisschen Vergangenheitsaufarbeitung tun. Ich bin mir relativ sicher, dass Sprachen, die Gott schenkt durch den Heiligen Geist, dass sie der Verständigung dienen und nicht der Trennung. Die Sprache allgemein kann ja zu verschiedenen Zwecken dienen. Man kann sich mit der Sprache verständigen, so wie ich es gerade mich abmühe mit euch hier. Man kann aber auch sehr wohl trennen. Man kann den Kriegsruf ausrufen. Tötet sie! Ja, okay. Die Sprache, die Gott schenkt, das ist meine These, liegt zum einen ganz tief in jedem Menschen selber drin, weil Gott hat jeden geschaffen nach seinem Bild und er hat es mit hineingelegt. Und jeder war mal klein Und jeder konnte das. Ja, es sind zwei Welten, ich weiß, aber es gehört doch zusammen. Und so gibt es unterschiedlichste Erfahrungen, auch in der Richtung. Und da möchte ich einfach mal fragen, es gibt eine Gemeinde, die liegt relativ weit weg und dort ist es Gewohnheit, die Sprache des Geistes zu sprechen. Und vielleicht, ich weiß nicht, Samira, würdest du uns mal einen kleinen Einblick geben darin, wie das so ist? Traust du dir das zu? Nein, einfach nur erzählen, was dort passiert und wie du es empfindest. Hoho, genau. Eine Herausforderung, ich weiß, ich habe dir nichts verraten, aber ich dachte mir, Mensch, du könntest das und uns mal ein bisschen hineinnehmen. Du kommst ja aus Reutlingen und diese Gemeinde ist eine sehr, wir erleben sie jetzt auch gerade durch Rauschers, als eine sehr lebendige Gemeinde, die die Botschaft auf dem Herzen trägt und auch in die charismatische Richtung zählt, wenn man mal was eingruppieren darf. Und du kommst aus dieser Gemeinde, du bist groß geworden in dieser Gemeinde und du hast so einen Eindruck gewonnen davon. Und wenn du uns den mal rüberbringen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Kommst du nach vorn? Okay. Also wenn ihr Gottesdienst feiert dort in Reutlingen, wie ist das so? Ist das ein Gottesdienst wie bei uns?
Na, eigentlich im Großen und Ganzen schon. Was ich manchmal echt schön finde, ist bei uns im Lobpreis, da gibt es manchmal Zeiten, also jetzt nicht immer regelmäßig oder so, sondern einfach, wenn der Lobpreisleiter das so auf dem Herzen hat oder das einfach so spürt, dass dann zum Beispiel nur eine Melodie gespielt wird und dann einfach die Leute, die wollen, in Sprachen reden oder auch singen. Und
singen die und reden die alle durcheinander oder einzeln?
Alle durcheinander. Jeder, die das, naja, Zungensprache ist eben was, jeder hat eine ganz eigene Sprache und das hört sich dann.
Also hört sich an wie ein großes Volksgemurmel?
Noch schöner.
Ah. Okay, also es ist eine schöne Sprache.
Auf jeden Fall. Das ist so, das kommt einfach aus dem Herzen raus. Und es gibt ja auch irgendwie, das heißt, ich denke, mir fällt immer nur die eine Zeit, die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Und manchmal ist es so, dass das Herz so total voll ist und man weiß einfach nicht, wie man das in Worte ausdrücken kann. Und genau da hilft es.
Und dann spielt da einer Klavier und kann man das auch singen?
Das Klavier?
Nein, die Sprache des Geistes.
Ach so, ja. Na, also halt in Melodie. Ich kann jetzt sagen, hallo Peter oder hallo Peter.
Oh, schön. Also die Melodie gefällt mir auch sehr gut, ja. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen, diese Sprache? Wozu dient sie?
Ja, der zum einen, wie gesagt, das ist, fängt da an, wo ich selber einfach nicht mehr in Worte kleiden kann, was ich sagen möchte. Und es ist auch zur eigenen Auferbauung. Also, okay, das hört sich jetzt höchst christlich an, aber ich habe es auch noch nicht so ganz rausgefunden. Aber es ist wirklich so, dass es einen selber stärkt und dass es auch irgendwie anders dann ist. Ach, ich weiß es nicht. Es ist auch so.
Also auch wenn die Sprache unverständlich ist und ich habe auch noch keinen Hinweis gefunden, dass dieses Fremdsprachenreden des Pfingsterlebnisses heute irgendwo nachgewiesen wurde. Also es ist eine, ich sage mal, eine Herzenssprache. Dient sie der Verständigung?
Naja, auf jeden Fall der Verständigung zwischen mir und Gott. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass wirklich Leute also in Zungen geredet haben und dann hinterher ist jemand gekommen und hat eine Auslegung dafür gegeben.
Auch das lesen wir ja im Neuen Testament bei Paulus, dass er sagt, man kann auch diese Sprache auslegen. Und sicherlich ist dann auch diese Auslegung eine Herzensauslegung. Wahrscheinlich. Ja. Samira, hab ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns ein Stückchen mit hineingenommen hast. Wer da auch noch Fragen hat, ich denke, Samira ist da gern Ansprechpartner dafür, einfach ein Stückchen mehr zu erfahren darüber und in dieses Gebiet mal einzutauchen. Ich habe ein Wort für dich gefunden. Das heißt Didaskalos. Merkt ihr es bitte? Didaskalos. Okay. Ihr dürft gerne googeln, kein Problem. Ja. Ich möchte noch einmal, und jetzt kommen wir langsam zum Schluss, auf Jesus selbst zurückkommen. Jesus Christus hat in Aramäisch geredet und gepredigt. Aramäisch ist so eine Mischmaschsprache, die zu dem derzeitigen Zeitraum gerade aktuell war und so alles ein bisschen mit dabei. Die Leute verstanden es zum Teil auch nicht. Die Bibel, das Neue Testament, wurde dann später in Altgriechisch geschrieben und natürlich damit auch die Worte von Jesus übersetzt. Aber es gibt drei Worte, die Jesus gesprochen hat, die sind in Aramäisch überliefert. Und ich möchte euch diese drei Worte sagen und dabei aufmerksam machen, achtet darauf, was sie bedeuten. Ephata. Kennt ihr die Geschichte? Wer kennt sie? Ephata. Öffne dich. Genau. Das sagt Jesus dem Blinden oder dem Stummen. Wem sagt er das, dem Blinden oder dem Stummen? Er spricht es aus, muss man nachher feststellen, er spricht es aus als ein Machtwort, als ein Wort der Heilung. Und es geschieht. Und ein anderes Wort ist uns überliefert. Und nach diesem Wort sind ganz viele Anstalten auch benannt, die aufgrund dieser Macht, die dieses Wort hatte, so angetan waren davon, dass sie das übernommen haben. Das heißt, Talitha, Kumi. Ja, Mädchen, steh auf. Das Mädchen war tot. Und Jesus fordert es zum Wiederleben auf. Und eigentlich heißt Talitha Lämmlein. Lämmlein, steh auf. Das ist wie der ängstliche Ruf der Schafmutter. Ein frisch geborenes Lämmlein liegt da und soll leben. Es soll aufstehen. Es soll folgen. Spürt ihr diese Kraft, die Pathetik in den Worten? Das ist nicht nur einfach dahingesprochen, das ist das ganze Wollen und Sehnen eines Menschen da drin. Talitha, Kumi. Und aus dem Grund haben uns die Schreiber auch überliefert, in Originalton. Komm, Lämmlein, komm hoch, komm auf die Beine. Mädchen, steh auf. Und ein letztes war, es war kein Wort der Kraft, sondern es war ein Wort der Verzweiflung, das uns überliefert ist, als Jesus am Kreuz hing und er rief, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist mein tiefer Wunsch, dass ihr spürt, welche Macht in Worten steckt, auch wenn sie nicht immer gleich verständlich sind. Und wenn ihr Worte sprecht, dann wisst, dass auch ihr Macht habt. Und dass Gott in euch neue Worte legen möchte. Worte, die segnen, Worte, die zur Verständigung dienen, Worte, die den anderen finden. Es ist mein Wunsch, dass ihr gespannt seid und euch ausstreckt nach dem, was Gott euch geben möchte. Dass ihr gerade auch die Sprache, die Christen sprechen, neu buchstabieren lernt, damit andere Menschen euch verstehen.